Liebe Hörerinnen und Hörer, heute freut es mich sehr, gleich zwei so wundervolle Gäste zum Gespräch zu begrüßen. Hallo Doris, hallo Ulf.
Hallo.
Ihr beide seid Vertreterinnen der Gruppe Psychiatrieerfahrener und werdet eine bisher nicht vorgekommene Perspektive in diesem Podcast einbringen. Ich bitte euch zunächst noch etwas zu euch und zu eurer Geschichte zu erzählen.
Mein Name ist Doris und arbeite nunmehr fast seit 9 Jahren als Genesungsbegleiterin. Ich bin 57 Jahre alt, habe einen Sohn, der inzwischen 19 ist, und ich bin, würde ich sagen, das Gefühl habe ich, ich bin immer schon irgendwie nicht richtig, seit meiner Jugend. Und als mein Sohn dann relativ klein war, ist es mir, bin ich sehr krank geworden und bin dann auch in der Klinik gewesen. Es war mein einziger Aufenthalt 2007, 2008. Und mein Leid kommt so aus meiner Herkunftsfamilie. Das habe ich so ein bisschen dort bearbeiten können mit meiner Diagnose posttraumatische Belastungsstörung und Borderline persönlich instabil sozusagen. Und damit war ich dann ziemlich lange Zeit beschäftigt. So, 8 bis 10 Jahre, bis ich dann zu dieser Ex-In-Ausbildung kam.
Mhm. Ich habe meine Ausbildung 2012, 2013 in Köln gemacht und arbeitete dann in verschiedenen Praktika während der Ausbildung. Und dabei habe ich mein erstes Praktikum im Netzwerk Integrierte Versorgung gemacht vom Kölner Verein.
Auf die Ausbildung würden wir ja gleich dann noch mal zu sprechen kommen. Ulf.
Hallo zusammen. Ja. Ich heiße Ulf. Ich hatte mehrere schwere Lebenskrisen. Einige sind als Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis behandelt worden. Daher kann ich mich mit Begriffen wie psychisch krank, Psychiatrie erfahren, seelisch behindert abfinden, ohne sie selber gern zu verwenden. Und auch ich habe eine Ausbildung zum Ex-In-Genesungsbegleiter gemacht.
Ich würde gerne so anfangen, dass wir am Anfang noch mal so etwas allgemeiner zu der psychiatrieerfahrenen Bewegung in Deutschland erzählen. Ich erwarte jetzt nicht, dass ihr da irgendwie lückenlos die Geschichte erzählt, aber vielleicht könnt ihr ja so aus eurer Sicht noch mal sagen, das ist ja eine Bewegung, die so, wenn ich das recht weiß, so Mitte der 80er Jahre in Deutschland entstanden ist. Da ging es ja darum, erstmal einfach die Bedürfnisse und Bedarfe auch der Menschen, die selber eben als Patientin oder in der Psychiatrie sind, diese Bedürfnisse auch deutlicher zu formulieren. Wisst ihr da noch was von den Anfängen? Erinnerungen
also
oder Erfahrungen?
Also Erfahrungen kann ich leider nicht so richtig beisteuern. Ich weiß so ein paar Sachen halt über Ex-In generell, dass das angefangen hat, überhaupt sozusagen Menschen zur Begleitung oder zur Behandlung von anderen Menschen mit Krisen zuzulassen, dass das eigentlich im Suchtbereich begonnen hat in den Vereinigten Staaten. Das ist so eine Wurzel, die ich kenne, und eine andere, die ich kenne, ist in Deutschland die Bemühungen von Menschen, die als behindert bezeichnet werden, selber Macht über ihr Leben zu bekommen. Das hat sich dann eben, ich glaube damals war es das Zentrum für selbstbestimmtes Leben, hat sich damals gegründet. Und diese Schiene kenne ich auch noch. Mhm. Und ansonsten wüsste ich eigentlich auch nur, dass es dann eben zusammengeflossen ist in der Curriculum-Erstellung für eine Ausbildung Mitte der 2000er. Das heißt, da bist du im Grunde genommen näher dran als wir tatsächlich anscheinend.
Ja, ja, es ist so. Also so die Anfänge, ich habe das auch schon mal in irgendeiner Folge so angedeutet, waren ja tatsächlich, da gab es die Irrenoffensive Berlin, Das war eigentlich die erste. Dann gab es ja hier in der Kölner Gegend oder im Rheinland ja den SSK, der so ein bisschen in diese Richtung ja auch gegangen ist, erstmal mehr Kraft und Macht den selber Betroffenen da auch zu übertragen. Und richtig spannend, muss ich allerdings sagen, sind natürlich so diese politischen Bewegungen. Da gibt es ja halt im Landes- und Bundesverband Psychiatrieerfahrener, die ja auch auf den verschiedensten Ebenen ja, Einfluss nehmen oder versuchen, Einfluss zu nehmen auf Psychiatriepolitik. Wir kommen nachher nochmal zu diesen Gruppierungen, die es ja auch innerhalb der Psychiatrieerfahrenen in Deutschland gibt. Ich würde dann sagen, dann lass uns doch mal so ein bisschen oder lasst uns mal so ein bisschen einsteigen in diese Ausbildung, Ex-In. Dass da vielleicht, Doris, du noch mal so erzählst, wie du dazu gekommen bist, was dich daran so interessiert hat, wie das so war.
Genau, also dieses Projekt ist in 2005 bis 2007 als europäisches Pilotprojekt gestartet. Da waren verschiedene europäische Länder mit beteiligt. Und zwar waren das professionell Tätige mit Psychiatrieerfahrenen, die gemeinsam dieses Curriculum entwickelt haben. Und meines Wissens hat der erste Kurs in Die ersten Kurse in Bremen und in Hamburg 2007 und 2008 begonnen. Dann gab es die erste Trainerausbildung ein Jahr später, 2008, 2009. Und dann sind 2010 in Berlin, Köln und Stuttgart die ersten Standorte geschaffen worden, wo diese Ausbildung begonnen hat. Und man muss jetzt sagen, bis 2015, 16 so gab es bundesweit oder gibt es bundesweit inzwischen 30 Standorte, wo diese Ausbildung gelehrt wird.
Ah ja, etwas zum Inhalt dieser Ausbildung. Also kann auch gerne, Ulf, du kannst dich da auch gerne einmischen oder so, mal gucken, wie es passt.
Ja,
Ja,
man
da hat
kann,
Doris den
ja,
größeren Einblick.
bitte?
Genau,
Ja,
Doris
man
hat leider
kann.
den größeren Einblick
Okay.
und deswegen kann sie das machen.
Ja.
Okay, also man kann sagen, also die Ausbildung besteht aus 12 Modulen und diese 12 Module sind in 2 Semester sozusagen aufgeteilt, wobei man in dem ersten Semester sich mit seiner Psychiatrieerfahrung auseinandersetzt. Also die ersten Module beginnen dann mit Salutogenese, Recovery, Empowerment. Ja, man arbeitet sozusagen in den ersten 6 Semestern an seiner eigenen Lebensgeschichte, um die zu verstehen und die sichtbar zu machen. Und wenn man in diese weiteren, das weitere zweite Semester einsteigt, geht es auch in erster Linie darum, wie kann ich hilfreich für andere sein.
Aber das ist ja dann schon ein wichtiger Prozess, dieses erste Modul, also wo es auch nochmal darum geht, ja, ich weiß nicht, seine eigenen Schwierigkeiten im Leben da zu reflektieren, oder?
Ja, es geht also darum, seine Genesungsgeschichte zu schreiben, zu erfassen und sie auch sichtbar zu machen für alle Teilnehmer. Und zu lernen, was habe ich für gesundheitsfördernde Haltungen gelernt? Ja, was kenne ich, um stabil und gesund zu bleiben? Dann geht es darum, zu schauen auf meine Genesung. Dann geht es darum, zu gucken, in dem Modul Selbsterforschung zum Beispiel, dient das zu differenzieren, die Lebensgeschichte mal zu versachlichen und nicht in dieser Krankheit zu bleiben, also bei den Krankheitsaspekten zu bleiben. Ja.
Ah, das ist natürlich, finde ich, schon nochmal ein sehr spannender Teil, weil da geht es ja eigentlich um genau das Gegenteil von Erkrankung oder Krankheit und wie es ja dann oft in Behandlungssituationen geht, sondern da geht es ja auch tatsächlich um, wie du sagst, um den Genesungsteil der eigenen Biografie. So verstehe ich das doch, ne?
Genau, so ist es richtig, um zu sehen, kenne ich meine Stolpersteine, wir sind daran gehalten, während dieser Ausbildung ein Portfolio entstehen zu lassen. Und in diesem Portfolio werden wir an verschiedenen Aufgaben wird gearbeitet. Da schauen wir nach unseren Stärken, nach unseren Schwächen. Da arbeitet man an so einem Ausblick dafür, was wie möchte ich vielleicht mal wirken, wo möchte ich arbeiten, wo sehe ich meine Schwerpunkte, was kann ich vielleicht nicht so gut.
Ulf, du hast ja diese Ausbildung auch, ich wollte schon gerade sagen, durchlebt, also absolviert. Wie ist dir das, diese Inhalte begegnet? Sind dir diese Inhalte begegnet?
Für mich war es so, dass ich den Ansatz der Salutogenese, der ja das erste Modul tatsächlich bildet, für mich sehr, sehr schön war oder sehr wichtig war, weil es auch das ausdrückt, was du ansprachst, Klaus, eben gerade, nämlich, dass man eben nicht auf die Pathogenese, das wäre das andere Fremdwort, was passt, guckt, nicht wie entsteht die Krankheit, sondern die Frage, wie entsteht Gesundheit. Und das ist die Idee von Salutogenese und das ist der Punkt, der mich schon sehr, sehr schön abgeholt hat.
Mich interessiert an der Stelle noch, Doris, du bist ja selber, hast ja selber dann noch später die Ausbildung zur Trainerin auch gemacht, aber wie könnt ihr euch noch erinnern, wie es denn dazu kam, dass ihr überhaupt auf dieses Projekt gestoßen seid am Anfang? Was hat euch gereizt, sich in der Form nochmal mit sich selber und mit der Genesungsgeschichte auseinanderzusetzen? Oder was waren da für Aspekte, die euch da gereizt haben an dieser Ausbildung?
Ja, bei mir war das tatsächlich so, ich hatte während meiner Erkrankung eigentlich alle ambulanten Hilfen, die möglich waren, und hatte da eine Bevo-Betreuerin, die eines Tages, das war 2008, also mein Klinikaufenthalt war 2007, 2008, den einzigen, den ich hatte hier in der Tagesklinik in der Altenburger Straße. Und so im Mitte des Jahres 2008 habe ich sie dann kennengelernt und die kam eines Tages mit dem Flyer die Treppe rauf und sagte so, guck mal hier, das könnte eine Ausbildung für dich sein, die könnte dich interessieren. Ich sehe dich tatsächlich irgendwann mal als Dozentin. Mhm. Und mir ist es, sagen wir mal, vorher so gegangen, dass ich keinen Wiedereinstieg beruflicherseits geschafft habe auf dem ersten Arbeitsmarkt. Ich bin da mehr als einmal gescheitert und habe selbst Minijobs nicht hinbekommen und dachte mir so, du wirst niemals mehr wieder Fuß fassen können auf dem ersten Arbeitsmarkt. Mhm. Und nachdem ich mich dann mit dieser Ausbildung so ein bisschen auseinandergesetzt habe, hat das noch schon noch über ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt auf die Idee kam, diese Ausbildung beginnen zu können. Ja, das habe ich mir nicht zugetraut.
Ulf, wie war das bei dir? Was waren da so die ersten Anreize, sich damit näher zu beschäftigen?
Bei mir war es so, dass ich auch Zeit meiner beruflichen Karriere unter einem gewissen Gefühl der Sinnlosigkeit gelitten habe. Und als ich davon hörte, dass die Möglichkeit besteht, Mitmenschen weiterzuhelfen, was für mich eine sehr schöne Entsprechung dafür ist, etwas Sinnvolles zu tun, da habe ich ziemlich zügig alles in Bewegung gesetzt, um die Ausbildung zu machen und ja, etwas zu finden, wo ich glaube, sinnvoll tätig sein zu können.
Und wie hast du davon erfahren? Also ich fand das jetzt bei der Doris gerade interessant, dass praktisch eine Fachkollegin da irgendwann den Hinweis gegeben hat. Weißt du noch, wie es bei dir war?
Ja, das weiß ich ziemlich gut. Ist jemand, der sozusagen im gemeindepsychiatrischen Versorgungssystem gearbeitet hat, tatsächlich, hat mich auf die Idee gebracht, einfach dadurch, dass er mir gesagt hat, ähnlich wie bei Doris, ich würde dir das zutrauen. versuch das doch zu erreichen.
Ah ja. Und dann hat es dann auch noch gedauert bei dir, bis du sagst, okay, das traue ich mir jetzt zu oder da will ich jetzt tatsächlich eine Ausbildung machen.
Ja, das hat noch gedauert. Ich musste auch so einige innere Widerstände überwinden, dass ich nämlich mir das auch nicht zugetraut hatte in den Zeiten davor. Die nächsten Widerstände waren dann eher praktischer Art. Also ich hatte dann sehr gut jemanden gefunden, der mich beraten hat. Genau, nämlich die Doris tatsächlich. Und habe dann eigentlich nur noch Schritt für Schritt umgesetzt, was notwendig war, um die Ausbildung machen zu können. Wurde dadurch nur ein bisschen von der Engstirnigkeit der Rentenversicherung behindert. Nun ja, so ist das als Behinderter. Manchmal wird man behindert.
Ja. Also ich kann ja mal ganz kurz aus meiner Perspektive sagen, also für mich war das ein Quantensprung damals, als ich davon gehört hatte, das war ja, wie ihr schon gesagt habt, ja ein europäisches Programm ursprünglich. Und ich dachte immer, ich kannte das auch schon aus dem Suchtbereich, schon in den 80er, noch früher vielleicht, 80er Jahren auch hier in Deutschland, aber dass das dann sozusagen in dem Bereich der Psychiatrie auch ankommt, dass eben selber Erfahrene dann nochmal nach einer speziellen Ausbildung selber endlich mal ihren Beitrag auch innerhalb der Behandlung, innerhalb der gemeindepsychiatrischen Versorgung bringen können, das war, fand ich gigantisch. Und ich muss sagen, mir läuft heute noch der Schweiß den Rücken runter, wenn ich so an unsere ersten, nicht jetzt unsere persönlichen, sondern die ersten Begegnungen mit Psychiatrieerfahrenen und Angehörigen damals auch noch, wo man einfach auch sich als professionell Tätiger da noch oft auch einer Kritik mal stellen musste. Also ich fand das total bereichernd, aber auch spannend und auch neu, ne? Und das fand ich, also ich finde das ein Quantensprung. Nicht alle Psychiatrieerfahrenen sagen, okay, so eine Ex-In-Ausbildung ist eine Ausbildung, was wir gut finden. Kennt ihr diese kritischen Standpunkte zu der Ausbildung auch aus euren eigenen Reihen?
Ja, ich kenne die Argumente, glaube ich, die es gibt, die für mich eigentlich sich ziemlich klar zusammenfassen lassen, dadurch, dass man sagt, man kann ein schlechtes System nicht von innen verändern, sondern man kann nur gegen das schlechte System sein. Und das System wäre an dieser Stelle eben die psychiatrische Versorgung in diesem Land. So würde ich das zusammenfassen. Und ich kann dem argumentativ eigentlich nicht viel entgegensetzen, außer dem, was man immer dazu sagen kann, nämlich von außerhalb eines Systems lässt sich das System eben auch nicht verbessern. Das geht nur von innen. Beziehungsweise, wenn es um so etwas Ernsthaftes geht wie das psychiatrische Versorgungssystem, wo wir mit Menschen zu tun haben, möchte ich mich nicht vom Leid von vielen Menschen dadurch zurückziehen, dass ich sage, nee, ihr seid am falschen Ort, ihr müsst erstmal das System verlassen, bevor wir euch helfen können. Ich finde, das holt die Menschen nicht ab. Das ist meine persönliche Meinung. Wie gesagt, ich möchte damit nicht die grundsätzliche. Das ist jetzt keine grundsätzliche Gegenargumentation gegen das, was die Menschen sagen, die sich noch viel deutlicher gegen Missstände im psychiatrischen Versorgungssystem aussprechen.
Meine, das ist ja auch eher eine Haltung, ne, die sich da zeigt. Ich meine, ich will das auch überhaupt nicht werten, im Gegenteil, steht mir auch gar nicht zu. Aber ich finde es eben auch, ja, man wird damit konfrontiert, auch als Psychiatriebeschäftigter natürlich, mit dieser grundlegenden ablehnenden Haltung. Mich erinnert es auch daran, ich habe das auch geschildert in einigen Folgen, dass ja auch die ersten Anfänge, wo wir eben aus diesen knallharten Anstalten rausgingen, neue Institutionen zu gründen, auch sehr in der Kritik standen, da eben in so einen, ja, den Marsch durch die Institutionen sozusagen zu gehen und dabei am Ende auch vielleicht gar nicht das zu erreichen, was man eigentlich erreichen wollte. Also diese Diskussion gab es natürlich auch in dem Zusammenhang. Nun seid ihr beide ja, ist schon in der besonderen Situation, dass ihr sozusagen beide Seiten kennt. Ihr habt ja eben durch diese Ex-In-Ausbildung und Trainerausbildung ja auch selber dann auch einen Job, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, eine Beschäftigung innerhalb psychiatrischer Einrichtungen eingenommen, bekommen. Doris, würdest du noch mal so erklären, ohne jetzt vielleicht genau zu sagen, wo du da bist, aber oder wie viel du davon auch sagen willst, mir ist recht, aber wie deine, wo du jetzt arbeitest und wie die Situation da für dich so ist?
Also ich arbeite 2016 in der LVR-Klinik und habe zunächst auf einer offengeführten Station für psychoseerfahrene oder vorwiegend psychoseerfahrene Menschen gearbeitet. Und muss tatsächlich sagen, dass ich in dem Team auch auf viel Ablehnung gestoßen bin. Ich hatte so das Gefühl, die wollten, oder sagen wir mal so, denen war diese Haltung oder die, ja, die Haltung eines Psychiatrieerfahrenen sehr fremd im Team. Und das ist doch auf herbe Widerstände gestoßen, so dass ich das auch für mich wichtig oder gesundheitsfördernd war, den Arbeitsplatz zu wechseln. Jetzt arbeite ich seit 2008 in der Tagesklinik Köln-Mühlheim mit einem Umfang von 30 Stunden und möchte schon auch sagen, dass ich eine lange Weile gebraucht habe, meine Rolle zu finden im Team. Mut zu haben, tatsächlich auf Haltungen aufmerksam zu machen, die bei mir auch Widerstände auslösten, sei es in Übergaben, sei es Vorgehensweise von professionellen Kollegen. Jetzt muss ich aber sagen, dass es für mich auch zwei Seiten gibt. Einmal gibt es so die Seite, wir sind ein multiprofessionelles Team und arbeiten so, dass wir uns sehr intensiv austauschen. Und da finde ich, oder da habe ich die Feststellung gemacht, dass oftmals es Sinn macht, dass wir durch diese Vielstimmigkeit in unserem Team oftmals den Patienten gute Begleitung leisten können. Ja, und es ist, also es ist für mich wichtig, meine Haltung deutlich zu machen, also meine Position als Psychiatrieerfahrene, sowohl im Team als auch im Bereich der Patienten. Ich finde es wichtig, in Übergaben Fragen zu stellen, meinen Blickwinkel und meine Expertise einzubringen.
Hast du da mal so ein Beispiel? Also wann, an welchen Punkten spürst du dann so einen Widerstand?
Ja, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Kollegen manchmal dazu neigen, also sage ich jetzt mal so grob formuliert, ja, wir wissen, was gut ist für die Patienten. Ah, ja. Ja, und da merke ich schon sofort, dann gehe ich immer so mit der Fragestellung hin, aber wie können wir das denn wissen? Also ja, also meine Haltung ist eher immer so, Geduld zu haben, abzuwarten, begleitend zu sein, Geduld dem Patienten zu vermitteln, dem Patienten was zuzutrauen und möglicherweise auch mal, ein Scheitern begleiten oder vielleicht sagen, das darf auch sein.
Ja, naja. Und die Reaktion dann der anderen Kollegin?
Ja, also ich stelle schon fest, dass das viel Sinn hat oder dass die Kollegen auch darüber nachdenken und das auch gerne hören. Oder wir auch in eine Diskussion kommen und zu sagen und dass wir den einen oder anderen Punkt gegeneinander abwägen. Oftmals folge ich auch den Kollegen, weil mich das überzeugt, dass sie vielleicht eine andere Erfahrung machen als ich oder über langjährige professionelle Erfahrung verfügen, wo ich sagen muss, okay, da kann ich mich auch mit meiner Einstellung vielleicht mal ein bisschen hinten anstellen. Und das finde ich schon auch wichtig, ne? Und sagen wir mal, wenn wir jetzt noch mal, also wenn man auf die Rolle der Patienten schaut, habe ich ja noch mal eine andere Funktion. Ja, so als die Patienten sind oft überrascht, wenn ich denen so erzähle, ja, ich arbeite hier, weil ich selber Psychiatrieerfahrung habe und mal erkrankt war vor einigen Jahren. Und dann sind die oft sehr überrascht und empfinden das als Hoffnung zu sehen, Mensch, die steht da nach so und so vielen Jahren und macht hier einen guten Job. Ja, und es hilft mir, einen guten Zugang zu den Patienten zu bekommen, wenn ich über meine eigene Erfahrung spreche und die auch benennen kann und auch zur Verfügung stelle.
Du sagst, überrascht, ist dann schon so, dass das meistens dann eine positive Überraschung ist. So verstehe ich
Ja,
schon.
auf jeden Fall, ja. Das ist wirklich so, ja, wie das kann ich mir gar nicht vorstellen, sozusagen.
Ich komme gleich nochmal auf den speziellen Arbeitsplatz, Doris, bei dir nochmal zurück, wollte aber nochmal den Ulf da so mit reinholen. Du hast ja mittlerweile an einer ganz anderen Stelle, also nicht in der Klinik, obwohl du auch da ja Erfahrung hast als Genesungsbegleiter. Wie erlebst du diese Rolle innerhalb eines ja, Profi-Team in Anführungszeichen?
Ich erlebe das für mich durchgehend sehr positiv. Also tatsächlich sind sowohl die, also auch die Kollegen sind generell aufgeschlossen gegenüber den Menschen, mit denen sie zu tun haben, sprich den Klienten oder mir auch gegenüber. Ich glaube, es gibt generell eigentlich nur eine Möglichkeit, miteinander umzugehen, innerhalb oder außerhalb des psychiatrischen Systems, und das ist tatsächlich auf Augenhöhe. Ja, wir sind Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, so, aber aus diesen unterschiedlichen Erfahrungen lassen sich eigentlich keine Rangordnung machen. Das ist meine Haltung. Ich merke, wie sehr ich, die Klienten und auch die Kollegen davon profitieren können, wenn wir unsere Erfahrung oder auch unser erlerntes Wissen eben ergänzend nebeneinander stellen als Perspektiven. Und das funktioniert oft, aber nicht immer, weil wir auch Menschen sind und wir sind nicht immer bereit zum Austausch.
Doris, hast du denn, ich meine, da in dem Bereich Klinik mag ein Vorurteil sein, was ich da vielleicht immer noch habe, aber da spielen ja auch Hierarchien nochmal deutlicher eine Rolle, auch vor allen Dingen so Berufsgruppenhierarchien, sag ich mal. Wie ist deine Erfahrung? Gibt es da Unterschiede jetzt zwischen Pflegeleuten oder Sozialarbeitern oder Ärztinnen? Ist das anders? Reagieren die anders auf dein Dasein?
Würde das nicht so, nein, kann ich nicht so beantworten. Ich stelle jetzt in diesem Team definitiv fest, dass es eine Weile gebraucht hat, meine Rolle zu verstehen und die auch zu, sagen wir mal, die auch zu akzeptieren, dass die ein Teil des Behandlungskonzeptes ist. Aber ich mache ja auch Inhouse-Fortbildungen in der LVR-Klinik und stelle aber auch schon immer mal an mancher Stelle fest, dass die Strukturen schon sehr festgefahren sind. Und das ist auch tatsächlich häufig, was damit zu tun hat, ich habe eine andere Position und ich habe tatsächlich mal in einer Inhouse-Fortbildung die Frage gestellt, geht es hier um Macht? Also das ist was ich oft spüre, was du gerade angesprochen hast, ne? So eine hierarchische Reihenfolge. Ich bin da oben und du bist da unten. Ich empfinde mich schon als Teil des Teams, aber trotzdem in der Rangordnung schon sehr weit unten. Das ist aber nur so eine Empfindung, die dadurch, dass ich immer noch so brenne für dieses Partizipieren von Psychiatrie, erfahren in der Psychiatrie, kann ich das, ich kann damit gut umgehen und habe gelernt, diese Rolle so zu auszufüllen auch. Das ist sehr viel Sinn. Also ich sehe meine Sinnhaftigkeit, warum ich das mache. Und ja.
Und gerade an der Stelle finde ich ja auch, also in der klinischen Behandlung, das ist ja schon ein sehr, sehr wichtiger Ort, wo es auch gut ist, als, so stelle ich mir das zumindest vor, als jemand, der dieses System nutzt oder als Patientin, eben auch gleich zu Beginn auch verschiedene Perspektiven kennenzulernen. Also eben nicht nur die Fachfrau, Fachmann-Perspektive, sondern eben auch aus einer ganz anderen Ecke Erfahrungs mit ganz anderer, einer ganz anderen Ecke Erfahrungen als neue Perspektive auch zu sehen. Also gerade da finde ich es ja auch eine sehr wichtige, ja, wichtige Sache, ne? Dass es da gleich, wie du sagtest, vielstimmig zugeht, ne?
Ja, ich finde es immer noch, es ist eine große, große Bereicherung. Und ich durfte ja auch seitens des LVR das Projekt in verschiedenen Kliniken begleiten, in der Projektgruppenentwicklung. Also dieses Projekt läuft jetzt in der LVR-Klinik langsam aus. Ich habe aber auch feststellen können, dass in vielen Standorten, sei es in München, Gladbach, Bonn, Düsseldorf, sehr viel Wert darauf gelegt wird, viele Genesungsbegleiter zu implementieren.
Ja. Ulf, hast du denn für dich auch die Erfahrung, du hast ja auch Kontakte zu anderen Genesungsbegleiterinnen und Begleitern, die in sehr unterschiedlichen, sagt man, Arbeitsstellen beschäftigt sind. Wie ist euer Austausch über eure jeweilige Arbeitssituation? Oder gibt es den überhaupt, so erstmal so rumgefragt, regelmäßig oder?
Ich kenne es für mich, dass dieser Austausch möglich ist und dass er auch genutzt werden kann. Ich habe allerdings auch festgestellt, dass gerade zu Beginn der Tätigkeit, wo man wieder sagen könnte, da wäre vielleicht Hilfe von anderen am nötigsten, dass ich da erstmal für mich so etwas machen wollte, wie Doris es angesprochen habe. Ich wollte da erstmal meine Rolle finden. Ich wollte erstmal für mich klar haben, kann ich überhaupt diese Rolle im beruflichen Alltag leben? Das geht vielleicht nicht nur mir so. Ab diesem Punkt und auch gerade jetzt, wo ich eben feststelle oder auch die Möglichkeit besser sehe, mich zu vernetzen, wo ich auch die Möglichkeit eingeräumt bekomme, dass das auch gesehen wird, dass dieses Bedürfnis für alle Beteiligten etwas Gutes wäre, da komme ich jetzt mehr in eine Vernetzung rein und höre mir an, was die Kollegen erleben. Ja, also die grundsätzlichen Möglichkeiten sind vorhanden. Ja, ob sie ausreichend oder dann doch noch nicht ausreichend genutzt werden, ist dann die nächste Frage. Ich glaube, um das nochmal zu wiederholen, dass viele Genesungsbegleiter gerade zu Beginn ihrer beruflichen Karriere eben erstmal in ihrer beruflichen Entwicklung stecken und in der grundsätzlichen Frage, kann ich das?
Ja, und ob man damit, wie du sagst, zurechtkommt oder was da passiert, ne, wenn man dann plötzlich in so einem Milieu da auch seine eigene Rolle finden muss. Also ich stelle mir das auch nicht sehr leicht vor. Sicherlich sehr, sehr interessant, aber auch nicht sehr leicht, da ja eine eigene Position auch durchzuhalten. Nicht nur dann zu gucken, ja, wie sehen die anderen das, und sondern eben selber auch immer wieder die eigene Position einzubringen. Ich finde, das ist ja eine der schwierigsten Rollen in so einem Team dann, oder?
Das finde ich auch, vor allen Dingen, weil man ja auch Rollen zugewiesen kriegt. Also das finde ich auch, weil man ja auch Rollen zugewiesen kriegt von anderen.
Doris?
Und zwar relativ deutlich von den anderen Beteiligten. Ja.
Das finde ich interessant, dass was der Ulf gerade sagt. Tatsächlich gibt es Rollenzuschreibungen, Zuweisungen, ne? Das ist tatsächlich wahr. Aber ich habe für mich auch die Feststellung gemacht, wenn ab dem Zeitpunkt, ab dem ich wusste, was ich zu tun habe für mich, also als mir klar war, wie möchtest du wirken auf der Station? Also immer, ich habe das, ich verstehe meine Arbeit so als Bindeglied zwischen professionell Tätigen und dem Patienten zu wirken. Mhm. Also auch mal so eine Funktion haben, etwas zu übersetzen. Das, und ich auch tatsächlich merke, dass ich in der Gruppe der Patienten immer dafür gerne Sorge trage, dass die Patienten sich untereinander austauschen. Mhm. Ich leite Gruppen an. Ich ich mache da die Erfahrung, dass ich Inhalte, also aus der Ausbildung herausgenommen habe zu dem Thema Salutogenese und Recovery und leite die Patienten an, das selbstbestimmt zu erarbeiten, in Gruppen arbeiten und so und stelle dabei wieder fest, wie hilfreich das ist. Und über diese Ergebnisse sprechen wir dann wiederum im Team und die Patienten melden uns zurück, was sie damit für gute Erfahrungen machen.
Mhm. Naja, das kann ich gut nachvollziehen.
Ja, und das dauerte einfach auch eine Weile, wie der Ulf auch schon sagte, das dauerte für mich auch eine Weile, das überhaupt herauszufinden, wie kann ich denn gut wirken? Was ist denn tatsächlich hilfreich? Sowohl auf der Seite, also hin zum Team, und was ist wichtig, was möchte ich dem Patienten mitgeben? Oftmals sitze ich in Einzelgesprächen da und erzähle viel über meine Erfahrung, mhm, die ich dann zur Verfügung stelle. Mhm. Ja, die ich sehr transparent mache und sehr offen mache. Das mache ich in Gruppen auch, aber in Einzelgesprächen wirkt das auch oft sehr intensiv, dass ich sagen kann, ne, es geht Ihnen jetzt sehr schlecht, Sie sind jetzt gerade, kann ich Sie begleiten, aber ich kann aus meiner Erfahrung berichten, mir ist es auch mal so gegangen. Und das zu lernen und den Mut zu haben, dafür zu stehen, das hat für mich eine Weile gebraucht.
Es gibt ja so eine Schnittstelle nach außen in der Psychiatrie. Das sind oft die Angehörigen oder andere Institutionen, aber ich bleibe mal so bei den Angehörigen. Gibt es da Erfahrung, wie die reagieren, wenn die hören, auf der Station oder in der Einrichtung sind jetzt auch Leute, die selber Psychiatrie erfahren sind? Gibt's da, habt ihr da Erfahrung mit Angehörigen oder anderen?
Ich weiß nicht, Ulf, ich selber mache da relativ wenig Erfahrungen, weil ich selten, also es sei denn, es betrifft meine eigenen Patienten, bei Angehörigengesprächen dabei sind. Ich habe das ein, zwei Mal jetzt während meiner Ausbildung, während meiner Arbeit oder Tätigkeit mitbekommen. Die sind schon sehr, sehr angenehm und fühlen sich auch, also fühlen auch, dass ihre Angehörigen gut verstanden und gut begleitet werden. Das empfinde ich schon so. Ich weiß nicht,
ja. Ja, die Male, wo ich Erfahrung damit sammeln konnte, war es dann so, dass, ja, ich glaube, dass ich da auch so eine Hoffnung vermitteln konnte, weniger dadurch, was ich sagte, sondern dadurch, was ich war, nämlich jemand, der offensichtlich mal krank gewesen ist, weil er darüber gesprochen hat, aber eben sozusagen dann sich doch wieder in die Gesellschaft hat einbinden lassen oder integriert wurde, da kann man viele schöne Worte für finden, aber dass den Angehörigen eben sozusagen vor Augen geführt wurde, dass es nicht nur die Verschlimmerung oder Verselbstständigung von Krisen geben kann, sondern auch deren Lösung.
Aber das ist ja was beschäftigte Professionelle, ich komme da immer mehr in Schwierigkeiten, wie ich diese Gruppe eigentlich genau nennen soll. Wie nennt ihr die anderen da, die Fachleute, die Profis? Oder ich meine, ihr seid ja dann auch schon Profis eben mit dem speziellen Erfahrungshintergrund. Also wie nennt ihr die Kollegen?
Kollegen.
Genau, Kollegen, Mitmenschen.
Ja, prima. Also die anderen Kollegen. Jetzt habe ich meine Frage vergessen, aber auf jeden Fall.
Das Interessante ist, ich empfinde dieses also ich habe dieses hierarchische Denken nicht. Wir sind,
Ja.
ich bin Teil eines Teams. Das empfinde ich so. Und ich habe da meine Position, die genauso viel wert ist wie die der anderen Kollegen.
Ja, also der Begriff von Profi setzt ja auch irgendwie dann voraus, dass es Profis gibt. Also für mich entsteht dann auch sofort die nicht genannte Gruppe der Amateure. So.
Ja,
und
ja.
Als ein Amateur würde ich mich nicht wirklich bezeichnen wollen.
Ja.
Ja, weil ich zumindest über meine eigenen Lebenskrisen und vielleicht auch über das Störungsbild, was man dazu geordnet hat, eigentlich schon recht viel weiß.
Interessant, Amateure. Finde ich, ja, aber es ist richtig, dass das suggeriert, dass ja, das enthält das ja irgendwie auch, ne?
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy.
Ja, ich würde das gerne noch mal so ein bisschen auf den Punkt bringen. Wie viel Augenhöhe, so habe ich das mal genannt, leistet sich denn die heutige Psychiatrie aus eurer Sicht? Doris hat es teilweise so angedeutet, aber auch Ulf ja schon, du hast ja auch schon was dazu gesagt, aber so insgesamt mal betrachtet, ich meine, habt ihr den Eindruck, da ist jetzt gleiche Augenhöhe genug?
Also ich stelle ja fest, es gibt Qualitätszirkel, es gibt ganz viele Unterarbeitskreise, es gibt, ja, und ich glaube, es wird viel daran getan, die Patienten sehr gut in den Blick zu holen oder zu nehmen und auch dass sehr viel Sorgfalt damit einhergeht, also ne, die Patienten in den Blick zu holen. Also es ist meine Erfahrung, und ich kann ja tatsächlich auch nur dafür sprechen, für mein Team, in dem ich arbeite.
Ja, 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 klar, klar.
Ja.
Wie der Ulf das erlebt, ja.
Ich habe auch das Glück, ein gutes Team zu haben. Das auf jeden Fall. Allerdings finde ich es an der Stelle doch auch angebracht, das, was Klaus mit seiner Frage schon so ein bisschen hineinbringt, meiner Meinung nach, dieses, wie viel Augenhöhe leistet sich die Psychiatrie, ist insofern eine gute Frage, weil das, ja, dieses, ach, wieder schlimmes Fremdwort, dieses Inhärente, also dieses, ja, was das ganze psychiatrische Versorgungssystem ausmacht, hat ganz viel mit Abgrenzung, Ausgrenzung zu tun, immer noch, hat immer was zu tun mit einer Fallhöhe, die immer wieder zwischen Behandelnden und zu Behandelnden gezogen wird, aus verschiedensten Gründen.
Ja.
Und das, finde ich, kann man auch, wie gesagt, ich habe ein gutes Team, eine gute Wirkmöglichkeit gefunden, aber das kann man, finde ich, auch nur weil man gerade persönlich eine gute Erfahrung sammelt, kann man das nicht vergessen an der Stelle.
Man könnte natürlich fast auf den Gedanken kommen, und ich weiß es ja besser, aber trotzdem habe ich ja auch meine Erfahrung mit meinen Berufskollegen lange Jahre, Jahrzehnte gehabt und kenne deren grundsätzliche Vorsichtigkeit, da was Neues zuzulassen in der Psychiatrie. Aber man könnte ja auf den Gedanken kommen, dass nur die guten Teams sich auch diese Augenhöhe leisten oder leisten können. Und vielleicht in vielen anderen Bereichen, wo es eben nicht so eine gute Konstellation gerade ist, dass es da auch schwieriger ist, jemand eine neue Perspektive, einen neuen Blickwinkel zu integrieren, also eine neue Stimme sozusagen einzufangen in so ein Team. Ne? Aber da muss man gar nicht so sagen. Das ist so ein Gedanke, der mir so kommt. Denn es sind ja doch noch zaghafte Versuche im Grunde genommen. Irgendjemand sagte am Anfang, wie viel Ausbildungsstellen es mittlerweile in Deutschland gibt. Ich glaube, du, Doris, sagtest das, ne? Also es gibt ja schon eine große Anzahl.
Also mindestens 30, wo das gelehrt wird. Und wenn ich darüber nachdenke, für den Veranstalter, für den ich arbeite, Lebensart, da geht es ja vorwiegend darum, die Genesungsbegleiter in Arbeit zu bringen.
Ja.
Ja, auch in Arbeit zu vermitteln und darauf vorzubereiten, in Arbeit zu gehen. In welcher Konstellation auch immer. Ja, ob es als Minijob oder als in Vollzeitstelle und Und tatsächlich, um jetzt nochmal, wie viel Augenhöhe leistet sich die Psychiatrie? Ich finde es immer noch zu wenig. Also ich finde immer noch, dass zu wenig Genesungsbegleiter in den Kliniken oder in Kontexten arbeiten. Definitiv, also da stimme ich auch zu. Ja, das kann ich auch gerade für Köln sagen, also gerade für den Standpunkt LVR-Klinik Köln. Da gibt es meines Wissens, bin ich gerade die Einzige, die dort wirkt, arbeitet. In einer Anstellung, Festanstellung.
Und wenn dieses Implementierungsprogramm, so heißt das, glaube ich, ne, wenn das dann ausläuft, muss man sozusagen eine normale eigene Anstellung bei seinem Arbeitgeber finden. Also sprich, der muss einen irgendwie bezahlen und weiter beschäftigen wollen. So ist doch die Realität, oder?
Also man kann jetzt sagen, das Projekt heißt, das endet in der Unterstützung vom Dezernat. Das heißt aber nicht, dass die Genesungsbegleiter, die jetzt angestellt sind, entlassen werden, sondern also ich habe mir für Köln einfach auch nochmal vorgenommen, nochmal viel mehr für das Projekt zu tun und auch in diese Stabstellen Kommissionen zu gehen und das Projekt auch tatsächlich nochmal vorzustellen und zu bewerben und nochmal zu gucken, dass ich auch die Kollegen auf den Stabstellen nochmal dafür sensibilisiere, lasst uns mehr tun für die Partizipation von Psychiatrieerfahrenen.
Ja,
und auch in die Pflegeschule geht. Also früh anzufangen, das ist was ich mir jetzt vorgenommen habe für die nächsten, weiß ich nicht, Monate. Ich bin 57, ich möchte gerne meinen Fußabdruck hinterlassen, wie auch immer sich der gestaltet. Also,
Und nicht nur den CO2-Fußabdruck, sondern
auch. Genau.
Nee, das verstehe ich gut. Also es gibt da natürlich, so ein Ding ist ja nie zu Ende, so eine Bewegung, da muss immer viel erworben und getan werden, das ist schon ganz klar. Ne? Alles andere wäre ja auch naiv. Ne? Nur ich würde jeden, also ich versuche mich daran zu beteiligen, bei einem ganz, ganz bescheidenen Maße eben doch ein bisschen noch an Werbung, an Interesse, an Spannung da auch eine Plattform zur Verfügung zu stellen, weil ich das schon sehr, 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 für die Psychiatrie, aus mein Ding heißt ja hier 45 Jahre deutsche Psychiatrie und das war, und das kann ich nur noch mal wiederholen, der absolute Quantensprung in Sachen Augenhöhe, auf dem Weg dahin zumindest, dass eben die Genesungsbegleiterinnen und Begleiter Einzug ins System, ins psychiatrische System gefunden haben. Also das finde ich, ist eine Riesenchance, ganz grundsätzlich auch ein bisschen positive Verunsicherung in dieses doch manchmal sehr festgefahrene System hineinzubringen. Ne? Also das ist so der alltägliche Stachel dann, den dieses System braucht. Sonst schottet es sich so ab, aus meiner Erfahrung, dass kaum noch möglich ist, da Veränderungen zu sehen. Lieber Christian, heute wirst du den Hörerinnen und Hörern noch eine sehr bedauerliche Mitteilung machen. Ich möchte jetzt die vorläufig letzte Möglichkeit nutzen, dich zu fragen, was
hat dich denn ursprünglich bewogen, diesen großartigen Part in diesem Psychiatrie-Podcast über Musik zu machen? Was war eigentlich da deine ursprüngliche Idee oder deine ursprünglichen Gedanken?
Ja, ich meine, wir beide haben ja nun lange zusammen in der Psychiatrie gearbeitet. Insofern war das Thema mir ja nicht fremd. Und mir war es bei diesem Teil des Podcasts natürlich ein Anliegen, so die Psychiatrie beziehungsweise psychiatrische Themen oder Menschen, die psychische Probleme haben, eben deutlich zu machen, dass uns so etwas nicht nur in der Klinik oder im Wohnheim begegnet, sondern eigentlich immer wieder auch im Alltag an unterschiedlichen Stellen, manchmal auch auf eine lustige Art und Weise, wie es vielleicht bei dem einen oder anderen Song auch deutlich geworden ist. Hm. In meiner Arbeit in der Psychiatrie habe ich viele Menschen kennengelernt, die sehr viel Kreativität und sehr viel Fantasie auch mitgebracht haben. Das war etwas, was mich von Beginn an auch bei dieser Arbeit immer sehr begeistert und auch ja, fasziniert hat. Mhm. Und ich finde einfach, mit diesen Songs oder mit den Geschichten, die dahinter sind, kann man auch nochmal deutlich machen, dass psychiatrische Geschichten nicht immer nur bedeutet, dass es Defizite gibt oder dass irgendetwas nicht da ist, sondern manchmal einfach auch, dass auch was da ist, was an anderer Stelle vielleicht nicht vorhanden ist. Und in der heutigen Psychiatrie ist man ja auch darauf ausgerichtet, immer ressourcenorientiert zu gucken. Nicht nach dem, was nicht da ist, sondern eben genau nach dem, was ist da, auch an kreativen oder an irgendwelchen positiven Geschichten. Mhm. Und ich habe ja nun die letzten 20 Jahre auch viel Schulung gemacht für Führungskräfte und für Leute in psychiatrischen Einrichtungen und Dienste. Und da war mir das eben auch sehr wichtig, eben diesen positiven Sachen eben auch deutlich zu machen. Mhm. Also nicht anhand von Liedern. Ich meine, Musik ist halt eines meiner großen Hobbys und insofern bot sich das an, auf dieser Ebene da mich in den Podcast mit einzubringen.
Super, ich finde und fand und mir wird jetzt deutlich, dass wir am Anfang gar nicht gesagt haben, was denn die bedauerliche Mitteilung eigentlich ist, aber vielleicht ahnen es ja schon einige. Du wirst also aus diesem Podcast aussteigen, zu meinem großen Bedauern, und es wird wirklich was fehlen, weil ich fand das immer eine super Kombination, so diese etwas harten Stoff Psychiatrie da rückblickend zu betrachten und dann aber am Ende auch immer nochmal eine ganz andere Facette dieses Themas in Form auch von Musik nochmal darzustellen. Also vielen Dank auch nochmal an der Stelle dafür. Ne?
Ja. Vielleicht noch einen Satz dazu. Ich meine, heute ist es ja inzwischen so weit, dass wenn man jetzt mal auf die Künstler oder Künstlerinnen guckt, die sich in der Popmusik so darstellen, dass das Thema, wenn jemand psychische Probleme hat, nicht mehr so unter den Teppich gekehrt wird. Es gibt ja inzwischen doch viele Künstler, die da sehr offen mit umgehen. In meinem Podcast habe ich da ja auch einige von dargestellt und ich finde, das macht einfach auch die Änderung deutlich im Umgang mit diesem Thema, dass das eben nicht mehr nur so, so ein Tabuthema ist, sondern für viele Künstler, das ist eben das Positive auch, einfach auch, die das nutzen, in die Öffentlichkeit reinzubringen.
Klar, hat auf der anderen Seite natürlich auch immer noch diese Facette, dass man dann in so eine Rolle reingedrängt wird, sozusagen als Marketingartikel mit dieser Facette Psychiatrie und Pop. Ja. Ne? Also hat so beide Seiten, finde ich auch. Mhm. Ne? Ja, wie gesagt, ich danke dir nochmal an dieser Stelle. Und
ja, nicht vielleicht zu danken. Hat mir Spaß gemacht. Ja, ich habe auch nochmal viel dazu gelernt. Beim Recherchieren sind mir noch viele Geschichten, die ich noch nicht kannte, noch begegnet haben.
Ja, gut. Ich auch technisch, ne, war es immer so, dass wir ja auch vieles dazu gelernt haben, weil wir ja fast alles jetzt online gemacht haben, die letzten Folgen.
Genau, das wissen die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich gar nicht. Ne? Wir sitzen uns ja jetzt nicht gegenüber, sondern wir machen das alles über Internet. Auch da habe ich was dazu gelernt. Ja. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern hat Spaß gemacht und
bin in diesem Sinne. Sicher, Ja, gut, dann werden wir jetzt einfach zu dem vordringen, was du für heute vorbereitet hast. Mhm. Und das ist dir auch eine sehr große Herzensangelegenheit.
Genau, weil es geht nochmal um einen Künstler, der mich auch gerade in meiner Sturm- und Drangzeit als Jugendlicher mit seiner Musik begeistert und begleitet hat. Insofern passt das jetzt auch ganz gut zu meinem Abschied hier. Gut, ich fange mal an. Also ich bin ja schon etwas älter, also Ende der 60er Jahre saß die Blueslegende B.B. King während eines Konzertes meines heutigen Protagonisten in einer Ehrenloge zusammen mit Eric Clapton. Nachdem er dem Musiker auf der Bühne eine Weile zugehört hatte, sagte er zu Clapton: "Es ist die Zeit der großen Gitarristen. Hendrix ist fantastisch. Und du, Eric, du bist wirklich großartig. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, muss ich doch sagen, er da unten ist der Beste." Soweit die Legende. Aber wenn sich dann im Februar des vergangenen Jahres Musiker wie Pete Townshend, Bill Wyman, Noel Gallagher, David Gilmour, John Mayall, Mick Fleetwood und noch einige andere zu einem Tribute-Konzert in London zusammenfinden, um eben diesen Bluesmusiker zu ehren, dann muss an dieser Einschätzung aus den frühen Jahren der Rockmusik doch wohl etwas Wahres dran sein. Ihr alle kennt seine Musik, auch wenn seine künstlerische Schaffensphase nur relativ kurz war und durch schwere psychische Krisen immer wieder unterbrochen und letztendlich auch beendet wurde. Black Magic Woman, Man of the World oder der Instrumentalsong Albatross gehören noch heute in das Repertoire jedes Musiksenders, wobei der Song Man of the World vielleicht am besten den Menschen hinter dem Musiker charakterisiert, um den es heute geht. Es ist ein trauriges Lied über jemanden, der alles bekommt, was er wollte, aber dennoch irgendwie kein Glück findet. Peter Greenbaum, geboren 1946 in London als Sohn einer jüdischen Arbeiterfamilie, lernte schon früh von seinem Bruder das Gitarrespielen und nannte sich mit dem Beginn seiner Musikerkarriere Peter Green um. Als in den 60er Jahren die wehmütigen Bluesklänge aus Amerika nach Europa herüberklangen, war Peter elektrisiert und hatte kurze Zeit später seinen ersten professionellen Auftritt, unter anderem als Bassist in einer Band zusammen mit Mick Fleetwood. 1965 bekam er die Gelegenheit, anstelle von Eric Clapton bei den Bluesbreakers von John Mayall einzusteigen. Von dort aus gründete er dann 1967 unter anderem mit Mick Fleetwood und John McPhee die Band Peter Green's Fleetwood Mac. Und der Name macht deutlich, wer in dieser Band der Chef, Hauptsongschreiber und musikalische Kopf war. Auch wenn sie sich kurze Zeit später in Fleetwood Mac umbenannten. Es folgten 4 sehr kreative und erfolgreiche Jahre, aber schon nach kurzer Zeit sollte der Ruhm und die damit verbundenen Erwartungen des Publikums und der Musikproduzenten Folgen für die Gesundheit des Bandleaders haben. Was folgte, war eine der skurrilsten Anekdoten der Popgeschichte. Der Kommunale Rainer Langhans aus der Kommune 1 in Berlin schrieb dazu in seiner Biografie, dass er und Uschi Obermeier Peter Green 1970 am Münchner Flughafen angesprochen und zu einer Session mit Musik und LSD eingeladen hätten. Bis heute ist es ein großes Rätsel, um was für eine Art von Kommune oder Sekte es sich gehandelt habe, bei der diese Jet-Set-Party stattfand. Seine Mitmusiker von Fleetwood Mac jedenfalls waren davon überzeugt, dass es diese Party gewesen sei, die aus ihrem Freund und Bandkollegen einen anderen Menschen gemacht hätte. Tatsache ist, dass Peter in der Folgezeit im Verhalten und im Denken zunehmend seltsam wurde und offensichtlich in eine schwere psychische Krise gekommen war. Manchmal war er über Wochen oder Monate normal, dann aber kippte sein Zustand und er wurde von Wahnvorstellungen geplagt. Später berichtete er von Halluzinationen und Stimmenhören. Er verschenkte seine geliebte Gitarre an Gary Moore und war der Auffassung, dass die Gitarre und die Musik über das verwerfliche Reich aus Ruhm und Geld regiere. In einem seiner letzten Songs mit Fleetwood Mac, The Green Manalishi, aus dem Jahr 1970 verarbeitet er diese Sicht musikalisch und verlässt danach die Band. 1976 dann bedroht er den früheren Manager von Fleetwood Mac, von dem er immer noch Tantiemen überwiesen bekommt, und fordert ihn mit vorgehaltener Waffe auf, kein Geld mehr an ihn zu überweisen. Er wird daraufhin in die Psychiatrie eingewiesen und es wird eine Schizophrenie diagnostiziert. Nach seiner Entlassung ist er ein Wanderer zwischen den Welten. Es beginnt eine menschliche und musikalische Achterbahnfahrt und ein Leben mit nicht nachvollziehbaren Brüchen, Phasen langer Zurückgezogenheit, in denen er manchmal Musik macht, manchmal aber auch als Gärtner, Krankenpfleger oder Totengräber arbeitet. 1994 sagte er in einem Interview, dass er sich wie ein Zombie vorkomme, der irgendwelche Tabletten schlucke, ohne zu wissen, wofür diese gut seien. Sie würden ihn so müde machen, dass er plötzlich am helllichten Tage einschlafen würde. Musikalisch machte er in den Folgejahren immer mal wieder in Fachkreisen auf sich aufmerksam unter anderem bis 2004 mit der Peter Green Splinter Group. Seine Popularität aus den frühen Jahren waren da längst Geschichte. Seine Songs aber haben bis heute ihren Reiz und ihre Anziehungskraft nicht verloren. Peter Green starb im Juli vergangenen Jahres im Alter von 73 Jahren und erinnern an ihn möchte ich mit einem seiner vielleicht bekanntesten und auch heute noch sehr häufig gespielten Instrumentalsong Albatross. Er erinnert sehr an eine frühere Aufnahme von Chuck Berry mit dem Titel Deep Feeling und ist ein sehr meditativer, fast schon hypnotischer Song aus dem Jahr 1969. Er brachte es bis auf Platz 1 der britischen Hitparade, wovon einige andere Bluesmusiker wenig begeistert waren. Sie warfen Green vor, den Blues zu verramschen, worauf dieser entgegnete, was sie heute verachtet oder sogar als Abfall bezeichnet, wird in 30 Jahren immer noch mit Begeisterung gehört werden. Wie recht er hatte, auch heute noch, mehr als 50 Jahre später. Ist jemals der Flug eines Vogels schöner musikalisch beschrieben worden? Das anfangs erwähnte Tributkonzert aus dem letzten Jahr sollte im Übrigen im März dieses Jahres als Filmaufzeichnung in ausgewählte Programmkinos auch hier in Deutschland gezeigt werden. Corona-mäßig wurde der Filmstart allerdings verschoben. Über die beigefügten Hinweise auf die YouTube-Links könnt ihr euch aber jetzt schon einen kleinen Eindruck über dieses Konzert verschaffen. Macht's gut!
Liebe Hörerinnen und Hörer, beeindruckend, wie Christian mich immer wieder mit seinen Musikgeschichten mitgenommen hat. Vielleicht ging es euch ja auch so. Ich werde diese präzisen, mit westfälischer Leidenschaft vorgetragenen Storys jedenfalls sehr vermissen. Viele Songs kamen mir wie lang vermisste alte Freunde vor, sodass ich lediglich bedauerte, sie nicht fragen zu können, wie es ihnen in der Zwischenzeit ergangen war. So drückt es Wolfgang Niedergen aus, in seinem gerade bei Kiepenheuer und Witt frisch erschienenen Buch Wolfgang Niedecken über Bob Dylan. Wie geht es nun weiter mit dem Musikteil dieses Podcasts? Ehrlich? Ich bin optimistisch, dass es in irgendeiner Weise eine Fortsetzung geben wird. Aber es ist noch nicht ganz entschieden. Ich bitte euch noch um etwas Geduld. verfolgt meinen Blog, da werde ich zwischendurch über den aktuellen Stand berichten. Ich hoffe, es hat euch auch heute wieder das ein oder andere in dieser Episode zum Nachdenken geregt. Wenn ja, abonniert den Podcast, aber vor allem empfehlt uns weiter und glaubt trotz alledem an das Gute im Menschen. Bis in 14 Tagen.